Geliebte Gemeinde des Herrn Jesus Christus, was musste dem vorangegangen sein oder was musste passiert sein, was steckt dahinter, wenn Paulus diesen kurzen und sehr scharfen Text schreibt? Da heißt es, Galater 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verhext? Paulus befindet sich in einer wahrscheinlich sehr emotionalen Situation. Er sieht vor Augen, wie die junge Gemeinde in Korinth, vielleicht ist sie erst ein Jahr alt, droht, an einer wichtigen Frage zu zerbrechen. Und wie Paulus zu dieser Frage an die Galater kommt, wer hat euch verhext? Was hat euch geritten, dass ihr euch diesen Überzeugungen angeschlossen habt? Das versuchen wir einmal uns zu erarbeiten. Es ist so, wir haben uns mit einigen Predigern vorgenommen, durch den Galaterbrief zu predigen. Und meine Aufgabe heute ist, zunächst einmal ein Bild zu zeichnen, wer die Galater sind und wie sie dazu gekommen sind, dass Paulus ihnen einen so scharfen und harten Brief schreiben muss. Möglicherweise, also ganz genau wissen wir es nicht, wir haben zu wenig Zeitangaben in dem Galaterbrief, sodass wir nicht ganz genau sagen können, wann Paulus diesen Brief geschrieben hat. Möglicherweise ist es so, dass sich Paulus in Jerusalem befindet, in dem Jahr 48. Das heißt, die junge christliche Bewegung oder die Gemeinden, die Leute, die Christen genannt werden, die gibt es erst seit 15 Jahren ungefähr. Das heißt, die ganze christliche Gemeinschaft ist jünger als unsere ganze Gemeinde hier in Ollendorf. Seit 15 Jahren ist Jesus Christus ja gestorben und im Himmel aufgenommen worden. Seit dann ging es ja los. Paulus ist gläubig geworden. Und Paulus ist dann unterwegs gewesen, hat gepredigt und hat Menschen zum Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten, führen können. Und jetzt hat die Gemeinde in diesen kurzen 15 Jahren schon mehrere schwerwiegende Probleme hinter sich gehabt. Sie sind verfolgt worden, ihnen ist sehr viel Missgunst entgegengebracht worden aus der Umgebung. Sie haben intern ganz große Schwierigkeiten gehabt, sie haben Heuchelei gehabt unter sich, sie haben Betrug gehabt, eine harte Strafe Gottes. Da sind die Menschen direkt auf so einer Veranstaltung umgekippt, weil sie Gott und den Heiligen Geist belogen hatten. Gott hat sie bestraft. Sie haben Vernachlässigung erlebt, weil die Witwen vernachlässigt wurden, mussten die Apostel nochmal eingreifen. Also die Gemeinde hat schon mehrere schwierige Situationen mitgemacht und erlebt, obwohl sie erst 15 Jahre alt ist. Aber an dieser Stelle, an der sie jetzt stehen, droht die gesamte Zukunft der Gemeinde des Herrn Jesus Christus zu zerbrechen. Und es ist eine extrem wichtige und sehr brisante Frage, die hier von Paulus aufgegriffen wird. Und die Frage ist Gesetz und Glaube. Die Frage ist, was brauchen wir für die Rettung? Was rechnet Gott uns Menschen als Verdienst an? Wie erhalten wir Ansehen bei Gott? Welche Stelle im Plan Gottes hat das Gesetz? Wie passen Gesetz und Glaube zusammen? Wie passen Glaube und Ethik zusammen? Und wie passen Werke und Glaube zusammen? Und letztendlich läuft es auf die eine Frage hinaus, Beschneidung oder der gekreuzigte Christus. Und weil sich die Situation in der Gemeinde so zugespitzt hat, haben die Aposteln gesagt, wir müssen uns jetzt treffen. So ist es zu einem Apostelkonzil gekommen. Es ist sehr viel Unruhe entstanden in den Gemeinden. Um das jetzt aufklären zu können, ist so ein Apostelkonvent einberufen worden. Die Apostel sind zurück in die Muttergemeinde gekommen. Paulus mit Barnabas, die ja Missionare gewesen sind, in der Türkei missioniert haben, zurückgekommen sind, und berichtet haben, was Gott für Wunder tut. Petrus berichtet, dass dass auch Heiden, also Nichtgläubige, den Geist Gottes bekommen haben. Und möglicherweise ist es vor diesem Tag, dass Paulus sich hinsetzt und der Gemeinde in der Provinz Galatien diesen kurzen, aber wenig freundlichen Brief schreibt. Der Brief hat nur 2300 Wörter, ist ungefähr nur ein Drittel so lang wie der Römerbrief. Es ist kein Missionsbrief, es geht nicht um Evangelisation, sondern es geht um einen Überlebenskampf der Gemeinde. Und deswegen kann Paulus auch so scharf schreiben und sagt, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verhext? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch diesen Überzeugungen angeschlossen habt? Der ganze Brief ist aufgebaut wie eine Überzeugungsrede, wie eine Rede vor Gericht mit Argumenten. Nach einer kurzen Einleitung führt Paulus mehrere Argumente auf. Es sind biografische Elemente, also aus seinem persönlichen Leben. Es sind theologische Argumente. Es sind praktische Überlegungen, praktische Argumente, bis Paulus dann zu dem Schluss kommt. Wenn wir uns die Frage stellen, diesen Brief, an wen schreibt Paulus, wen müssen wir uns da vorstellen, was ist das für eine Gemeinschaft, an die Paulus schreibt, dann werden wir ein wenig zurückversetzt. Es ist so, dass es höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich die Provinz, die römische Provinz Galatien gemeint ist. In dieser Provinz lebt ein gemischtes Volk. Dieses Volk ist jetzt seit knapp 100 Jahren römisch, eine römische Provinz, also 25 vor Christus sind die erobert worden. Vorher, 400 vor Christus, gab es eine große Völkerwanderung, sodass keltische oder gallische Stämme aus Frankreich und Deutschland mit 20.000 Mann als eine regulierte Räuberschaft, so heißt es in der Literatur, einfach mal durchgezogen sind bis nach Griechenland und bis in die Türkei hinein und sich da festgelegt und festgesetzt haben. Und so eine gemischte Gruppe finden wir jetzt hier wieder. Sie haben sehr vieles von dem, was sie aus Frankreich und Deutschland mitgenommen haben, damals gab es natürlich noch kein Frankreich, also aus Gallien mitgenommen haben. Das leben sie heute noch, deswegen finden wir auch einige keltische Namen in den Registern. Paulus reist mit Barnabas, der ist ja ausgesandt aus Syrien, Antiochien, zunächst nach Zypern und von da kommt er dann an den Bereich der Südtürkei. Und dann zieht Paulus durch mehrere Städte im Süden der Türkei, predigt das Evangelium und Leute werden gläubig. Er wird verfolgt, er wird sogar gesteinigt, steht aber danach wieder auf und geht zur Alltagsarbeit wieder. So klingt das in der Apostelgeschichte 13 und 14. Auf dem Rückweg schafft Paulus Strukturen in der Gemeinde, setzt Älteste ein und kommt dann nach Antiochien und wird dann vor diese Frage gestellt, Gesetz oder Glaube? Und dann wird dieses Apostelkonzil einberufen. Das heißt, wir sehen an dieser Situation in der Gemeinde in Galatien, die möglicherweise nur einige Monate alt ist, knapp ein Jahr alt ist, dass die Gemeinde nicht nur dadurch gefährdet ist, in Sünde zu fallen, sondern die Gemeinde ist auch gefährdet, falschen Lehren aufzusetzen. Es ist auch die Möglichkeit, dass eine Gemeinde an falschen Überzeugungen, an verkehrten Überzeugungen kaputt gehen kann. Wir sehen auch, dass eine Gemeinde nicht nur schlapp werden kann, sondern Eifer aufbringen kann, aber einen falschen Eifer für eine falsche Lehre. Und von daher ist es so wichtig, dass wir uns mit der Bibel und mit der Theologie und mit der Lehre von Jesus Christus so genau und so gut beschäftigen, dass wir genau wissen und unterscheiden können zwischen falsch und richtig, zwischen notwendig und unnötig. Denn das wirft Paulus den Galatern ja vor, ihr unvernünftigen Galater, euch fehlt die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen gut und richtig, zwischen richtig und falsch. Es sind nämlich einige Lehrer, wahrscheinlich aus der Muttergemeinde aus Jerusalem, hier in die Südtürkei gekommen, die auch Judaisten genannt werden, weil sie halt die jüdischen Überlieferungen predigen, und sie vermischen die Gnade, den Glauben mit dem Gesetz. Und sie wollen, dass die junge Gemeinde sich an die alttestamentlichen Ordnungen Gottes hält. Das heißt, sie sollen den Festkalender einhalten, sie sollen die Speisegebote einhalten, aber vor allen Dingen sollen sie zur Beschneidung kommen. Und meine Frage war, warum ist den Leuten damals diese Handlung der Beschneidung so wichtig, dass sie eine Gemeinde und eine ganze christliche Gemeinschaft kaputt machen kann? Was ist das für ein Ritual oder was ist das für eine Handlung, die eine Gemeinde so zerstören kann, sodass Paulus einen so scharfen Brief formulieren muss? Ich habe zu Hause einen jüdischen Kommentar von den 5 Büchern Mose, habe darin gelesen und habe dann auch einiges von dem Zentralrat der Juden in Deutschland zu dem Thema der Beschneidung gelesen und festgestellt, und so schreiben sie auch wortwörtlich, es gibt keinen bedeutungsvolleren Bund als den Bund der Beschneidung, auch heute. Denn die Beschneidung bekräftigt besonders die Beziehung zu Gott und zu der Geschichte und zu der Tradition von Israel. Wer die Beschneidung vernachlässigt, läuft Gefahr, dass Gott ihn bestrafen wird und ihn aus dem Bund ausschließen wird, sodass er keinen Eintritt in die zukünftige Welt Gottes haben kann und nicht mehr zum Volk Israel gehört. Einige Rabbinen schreiben sogar, dass Himmel und Erde die geordneten Bahnen verlassen werden, wenn das jüdische Volk die Beschneidung vernachlässigen wird. Eingesetzt ist die Beschneidung ja von Gott, 1. Mose 17. Gott hat vorher einen Bund mit Abraham geschlossen und sagt, und das ist das Zeichen des Bundes, das du und deine Nachkommen einhalten sollen. Und zwar am 8. Tag nach der Geburt soll ein Junge beschnitten werden. Selbst am Sabbat und am allerhöchsten und größten der jüdischen Festtage, am Yom Kippur, muss die Beschneidung durchgeführt werden. Kann nur aufgrund von Krankheit des kleinen Kindes verschoben werden. Das heißt, die Beschneidung steht über allen anderen Geboten. Selbst über dem Gebot, dass am Sabbat und am Festtag nicht gearbeitet werden darf. Es müssen 10 jüdische Männer anwesend sein. Es gibt ein Pflichtmahl. Es wird der jüdische Name des Sohnes verkündet und der Vater verspricht, dass er das Kind, dass er den Sohn religiös erziehen wird. Es ist mit Gebet verbunden, also es ist eine sehr wichtige Handlung im Volk Israel. Zeitweise haben die Römer die Beschneidung unter Todesstrafe gestellt und gesagt, wer das machen wird, der wird mit dem Tod bestraft. Selbst in solchen Situationen haben die Mütter gesagt, das ist uns egal, es ist uns wichtiger, diesen Bund einzuhalten, als am Leben zu bleiben. Und selbst dann, als sie getötet wurden, bestraft wurden mit dem Tod, haben sie dieses Ritual weitergeführt. Das heißt, es war ein Bekenntnis zum jüdischen Volk, trotz Verfolgung. Und das war auch der Zugang zu Gott für das Volk Israel. Der Tempel war ja so aufgebaut, dass ins Tempelgebäude nur Juden rein durften, also nur diejenigen, die die Beschneidung hatten. Für alle anderen war ein ganz klares, deutliches Schild da, wer von den Unbeschnittenen diese Stufen übertritt, wird mit dem Tod rechnen müssen. Und nur diese Leute, also die Juden, durften dann zu Gott und Gott da anbeten. Also ist die Beschneidung ein absolut wichtiger, der wichtigste Bund, den das Volk Israel hat. Und das wollen diese jüdischen Lehrer, die aus Jerusalem kommen, hier auch in diese neuen Gemeinden in der Südtürkei durchsetzen. Und sie erklären den Leuten, wenn ihr euch nicht beschneiden lassen werdet, werdet ihr keine Zukunft im Himmel haben können. Ihr gehört dann nicht zum Reich Gottes. Guckt in 1. Mose 17, da hat Gott es ja schon Abraham gesagt, dass nur derjenige zum Bund und zum Volk Israels gehört, der auch beschnitten ist. Und die Leute sind verwirrt und sagen sich, fehlt uns da jetzt noch was? Wir haben noch eigentlich an Jesus geglaubt, aber na gut, wenn uns das auch noch fehlt, dann müssen wir das wahrscheinlich auch machen. Und das bekommt Paulus jetzt mit und schreibt den Galatern, ihr habt die Unterscheidungsfähigkeit verloren. Ihr seid verhext worden. Was ist los mit euch? Denn Paulus erklärt denen dann, dass die Beschneidung in Ordnung ist, wenn sie auch den Rest des Gesetzes halten. Also alle 613 Gebote. Vollkommen, vollständig. Aber dazu ist niemand auf dieser Welt in der Lage, alle Gebote Gottes zu halten. Also brauchen wir einen anderen Weg, um gerettet zu werden. Und dann sagt Paulus, und wisst ihr was? Die Beschneidung ist immer noch weniger wichtig als das Glaubensprinzip. Denn 1. Mose 15, also bevor Gott das Gebot zur Beschneidung gegeben hat, hat er Abraham gesagt, weil du mir geglaubt hast, rechne ich dir das als Gerechtigkeit an. Das heißt, das Glaubensprinzip ist älter als das Beschneidungsprinzip und damit wichtiger. Und das erklärt Paulus der Gemeinde, nachher auch den Römern, und sagt, Leute, durch Jesus Christus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Denn durch Jesus Christus, durch den Glauben, sind wir nun alle in allem eins. Und diese neuen Menschen ziehen wir nun in der Taufe an, die eine Art geistliche Beschneidung ist. Deswegen sagt Paulus zu den Gemeinden in Galatien, ihr entehrt Christus, wenn ihr durch menschliche Leistungen euch euer Heil erkaufen wollt. Jede Art und Weise, jede Handlung, jedes Wort, jeder Gedanke, der ist eine menschliche Leistung. Alles, was ich versuche, irgendwie auf die Waage zu legen, um in den Himmel zu kommen, das prallt bei Gott ab. Wir können uns durch nichts auch nur einen Winkel im Himmel zusichern, durch irgendeine Leistung, die wir vollbringen. Die Fragen, die wir ja damals, also vor einiger Zeit, an die Taufkandidaten gestellt haben, wie das mit ihrem Bibellesen ist, wann ihre letzte Gebetserhörung war, wie ihr Ruf in der Schule oder in der Arbeit war, sind wichtige Fragen, sind gute Fragen fürs Glaubensleben, aber auf gar keinen Fall eine Voraussetzung für die Taufe. Für die Bekehrung und für die Taufe gibt es null Voraussetzungen. Sonst entehren wir Christus. Wenn wir irgendeine menschliche Leistung aufbringen wollen, auf die Waage legen wollen und sagen, Herr Jesus, bitte schau doch, was ich alles an Frömmigkeit entgegenbringe. Du musst mich doch wenigstens ein wenig in den Himmel nehmen, auch nur ein Stückchen. Gar keinen Fall. Dann fallen wir nämlich aus der Gnade und entehren Jesus, so sagt Paulus. Es gibt für die Rettung nur den einen Weg und das ist das Kreuz von Jesus Christus. Es wäre so, als würde der verlorene Sohn, nachdem er in den Armen vom Vater aufgenommen wurde, von einem Freund verwirrt. Und der Freund würde sagen, nein, einfach nur so zum Vater kommen? Wie schlecht warst du denn? Du hast Schweinefutter gegessen. Du hast dein Geld verprasst. Guck, wie du dich benommen hast. Und jetzt willst du einfach so, so schmutzig wie du bist, wie der Ali, zu dieser himmlischen Heilungsstation kommen? Das ist doch völlig unmöglich. Und dann wird der verlorene Sohn sich Gedanken machen und sagen, ja, vielleicht. Ich glaube, ich sollte mich erstmal vernünftig anziehen. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen arbeiten. Vielleicht bringe ich ein bisschen Geld mit, damit der Vater mich annimmt. Auf gar keinen Fall. Dadurch, durch jede menschliche Leistung, entehren wir Jesus. Denn das Einzige, was uns vor Gericht nachher helfen wird, ist, wenn er sagen wird, ich habe für deine Sünde gesühnt. Ich bin zum Lösegeld für viele geworden. Für eure Krankheiten, für euren Hass, für eure Sünde, für euren Streit, für euren Betrug. bin ich am Kreuz als vollkommenes Opferlamm Gottes gestorben. Und das reicht hundertprozentig. Der Text, der geht halt hier weiter. In Galater 3, Vers 1, da heißt es, ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verhext? Ist euch denn nicht Jesus Christus sehr deutlich als Gekreuzigter vor Augen gemalt worden? Das ist doch der Jesus Christus, der euch hilft, der euch rettet. Und nicht irgendeine andere Überzeugung. Das Gesetz ist also kein Heilsweg, aber ein Maßstab zum Leben als Christ. Die christliche Freiheit ist nicht dafür da, um heidnische Gesetzlosigkeit zu begründen. Das Gesetz ist wichtig, das führt uns zu Christus hin, hilft uns zu leben wie ein Christ, aber ist auf gar keinen Fall auch nur annähernd eine Voraussetzung dafür, sich bekehren zu können oder sich taufen lassen zu können, um in den Himmel zu kommen. Ein wunderschönes Bild, das genau das aussagt, habe ich natürlich wieder bei dem jüdischen Maler Marc Chagall gefunden, der dieses Bild die weiße Kreuzigung genannt hat. Wir lassen das Bild ein wenig auf uns wirken und ich werde ein paar Symbole erklären, um dann uns das Bild zu erschließen. Marc Chagall ist ja in Russland geboren, ist dann sehr bekannt geworden durch seine Zeichnungen, durch sein Malen, sodass selbst Picasso gesagt hat, dass Marc Chagall ein Genie ist im Umgang mit Farben. Es gibt niemanden sonst auf der Welt, der noch eindrücklicher mit Farben arbeiten kann als Marc Chagall. Er verarbeitet sehr viele christliche, jüdische Symbole, um klare Botschaften zu vermitteln. Und in diesem Fall sehen wir im Mittelpunkt, die Mitte des Bildes ist ein Strahl, ein Lichtstrahl, als wäre das Gottes Strahler, der dann auf Jesus Christus leuchtet und damit den Gekreuzigten in den Mittelpunkt des Bildes rückt. Alles andere wird zur Seite geschoben. Dieser Lichtstrahl bricht in eine dunkle, kalte, hasserfüllte Welt und schiebt alles andere zur Seite und stellt uns den Gekreuzigten in die Mitte. Das Bild ist entstanden im Jahr 1938. Marc Chagall ist in Berlin und erlebt die Reichspogromnacht. Das heißt, in dieser Nacht werden weit über 2600 jüdische Synagogen verbrannt, Juden werden ermordet, weil man auf der Suche nach einem Schuldigen ist. Sie suchen einen Sündenbock und haben diesen Sündenbock in dem jüdischen Volk gefunden und gesagt, sie sind schuld an allem. Sie sind der Sündenbock. Also verbrennen wir ihre Synagogen, zerstören sie. Hinterher wird man die Juden in Gaskammern vernichten. 6 Millionen Juden sind dadurch ums Leben gekommen, weil man einen Schuldigen gesucht hat. Einen Sündenbock hat man gesucht. Und hier sieht man, wie die Soldaten mit roten Fahnen unterwegs sind, um diese Schuldigen zu finden. Sie verbrennen hier Synagogen, schmeißen diese wichtigen Inhalte, die in der Synagoge sind, einfach raus auf die Straße, verbrennen die Häuser, in denen die Juden leben. Aber ganz interessant ist, dass wir hier unten rechts in der Ecke eine halb aufgerollte, aufgeschlagene Tora finden. Also eine Schriftrolle, die 5 Bücher Mose, halb offen. Und aus dieser Schriftrolle geht weißer Rauch hoch. Für die Juden damals relativ eindeutig, wenn kein Feuer da ist, aber Rauch da ist, dann ist es ein Rauchopfer. Das vermischt ist mit lieblichen Düften. Und dieses Rauchopfer, das aus der Bibel herauskommt, soll Anbetung bringen, soll Gott Dank bringen. Und das geht die Treppe oder die Leiter hoch zum Gekreuzigten. Ein Hinweis also aus der Schrift, dass wir in unserer kalten, hasserfüllten Welt auf der Suche nach einem Schuldigen immer wieder zum Gekreuzigten kommen. Darauf weist uns die Schrift. Die Leute, die jetzt hier verfolgt werden, sie fliehen auf Booten, und wir kennen das ja aus der Geschichte. Sehr viele Juden sind ja auf sehr armseligen Booten geflohen und wollten ja in das später Israel, das spätere Israel rein und wollten da zu ihrem Land kommen, aber das englische Militär hat sie davon abgehalten und hat diese Boote entweder versenkt oder sie wieder zurück nach Deutschland geschickt. Sie haben denen also das nicht erlaubt, anzulegen. Hier allerdings ist es so, dass sie sehr wohl anlegen können, dass sie ankommen, und zwar in diesem weißen Lichtstrahl. Das heißt, die Leute, die auf der Suche sind nach Hilfe, die finden unter den Armen, unter den ausgebreiteten Armen des Gekreuzigten Geborgenheit, Sicherheit und letztendlich den Shalom Gottes, den Frieden Gottes. Über dem Kopf vom Gekreuzigten, also von Jesus, sind in hebräischer und lateinischer Schrift die Worte Jesus von Nazareth, König der Juden. Und somit will Marc Chagall zeigen, dass der Gekreuzigte als König der Juden das Opferlamm Gottes für den Hass und für Sünde der Menschen geworden ist. Und er ist der Sündenbock. Und er ist derjenige, der die Schuld, die Krankheit, die Sünde getragen hat am Kreuz. Und wir deswegen Rettung, Sicherheit, Geborgenheit und letztendlich den Frieden Gottes unter den ausgebreiteten Armen von Jesus Christus finden können. Das heißt, für uns bedeutet das, so wie Paulus das den Galatern erklären möchte, auf der Suche nach Rettung können wir in einem Boot von Verfolgten keine Leistungen vorweisen. Das nützt überhaupt nichts. Wir sind nämlich völlig ohne Leistungen. Wir haben viel mehr Schuld, wir haben Sünde und wir sind zum Tode verdammt, zum Tode verurteilt. Aber aus lauter Güte und Gnade nimmt Gott in Jesus Christus uns in den Arm. Und deswegen dürfen wir sagen, dass wir Frieden ohne Vorleistung und Rettung bei Jesus, dem Gekreuzigten, finden. Ist das nicht eine glorreiche Botschaft? Ist das nicht eine Nachricht, die uns wach werden lässt? Eine Nachricht, die uns wieder den Kopf steigen lässt und wir mit geschwollener Brust sagen können, im Namen des Herrn Jesus Christus, wir sind gerettet, weil er zum Lösegeld für uns geworden ist, weil er zum Sündenbock für uns geworden ist, dürfen wir jetzt an ihn glauben, völlig ohne Voraussetzung. Wir werden sehen, wie sich das in dem Galaterbrief ja weiterentwickelt, was Paulus sehr konkret den Gemeinden in der Provinz Galatien zu sagen hat. Jetzt aber wollen wir Gott dafür danken, von Herzen danken, dass wir bei ihm unter den Armen des ausgebreiteten Gekreuzigten Rettung und Frieden finden können, völlig ohne irgendwelchen Vorleistungen. Lass uns dazu aufstehen.